Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Montag, der 16. August 2010. Das Rabe Info ist zurück aus der Sommerpause und das mit folgenden Themen. Bund der Steuerzahler droht. Das Abspielen der Reitschule-CD soll verboten werden. 50 Jahre spezielle Freundschaft, die diplomatischen Beziehungen zwischen der Schweiz und China. Und Kopf der Woche, Leila Mahmut, kämpft für die Aufklärung der Kriegsverbrechen in Ex-Jugoslawien. Amik Chainwakai, schön, Sie dabei.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten, heute von und mit Wilma Rall.
Die Basler Finanzdirektorin Eva Herzog kandidiert für den Bundesrat. Die Geschäftsleitung der SP Basel-Stadt hat Herzog für die Wahl um die Nachfolge von Moritz Leuenberger nominiert. Die Zürcher SP-Nationalrätin Jacqueline Fehr lässt sich noch Zeit. Sie will erst Ende August entscheiden, ob sie für den Bundesrat kandidieren will. Fehr gilt in der SP als stärkste Konkurrentin von Simonetta Sommaruga. Die Berner Ständerätin hatte letzte Woche ihre Kandidatur offiziell bestätigt. Zum Auftakt des neuen Schuljahres hat die Berner Erziehungsdirektion ihre Schwerpunkte für die nächsten Jahre bekannt gegeben. Weitere Änderungen im Bildungssystem will Erziehungsdirektor Bernhard Pulver vorerst nicht umsetzen. Stattdessen will er sich auf maßvolle Reformen konzentrieren. Dazu gehört die Einführung des zweijährigen Kindergartens und die Verbesserung der Sekundarstufe 1, das heißt, die Realklassen sollen gestärkt werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Verbesserung der Anstellungsbedingungen für die Lehrerinnen und Lehrer. Damit reagiert die Erziehungsdirektion auf den akuten Mangel an Lehrkräften. Mit der Förderung von Quereinsteigern und einer Anpassung der Löhne sollen Hürden abgebaut und potenzielle Lehrerinnen motiviert werden. Der westafrikanische Staat Gambia verweigerte der Schweiz die Landeerlaubnis. Ein Flugzeug mit 4 abgewiesenen Asylbewerbern an Bord startete Ende Juli Richtung Gambia. Wie die NZZ am Sonntag gestern berichtete, kam das Flugzeug aber unverrichteter Dinge wieder zurück in die Schweiz. Es war der erste Sonderflug nach Afrika seit vergangenen März. Damals stoppte das Bundesamt für Migration die Ausschaffungsflüge, weil ein Nigerianer kurz vor seiner Ausschaffung im Flughafen Kloten gestorben war. Warum Gambia die Landebewilligung nicht erteilte, ist bis anhin unklar. Die 5 abgewiesenen Asylbewerber, die nun wieder in Zürich in Ausschaffungshaft sitzen, sollen noch im August nach Gambia geschafft werden. Im Katastrophengebiet in Pakistan warnen die Behörden bereits wieder vor neuen Überschwemmungen. Heute regnete es wieder. Laut offiziellen Angaben sind mittlerweile rund 20 Millionen Menschen obdachlos. Bereits ein Fünftel des Landes ist von den Überschwemmungen betroffen. Gestern besuchte UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon das Katastrophengebiet und forderte schnellere Hilfe für die Opfer. Die UNO hat die Länder um schnelle Finanzhilfen gebeten. Bisher sind laut der UNO erst etwas über die Hälfte der benötigten Gelder eingegangen. Für den Wiederaufbau des Landes sind nach Einschätzung der UNO mehrere Milliarden Dollar notwendig. Zum Wetter: heute bleibt es meist stark bewölkt mit teils Regen bei kühlen 15 Grad. Morgen Dienstag ist es anfangs noch bewölkt. Im Verlauf des Tages sollte es Aufhellungen geben bei rund 19 Grad. Auch am Mittwoch ist es zeitweise sonnig. Es gibt aber wieder Regenschauer bei 22 Grad. Und so bleibt es auch am Donnerstag. Die Temperaturen klettern aber auf 25 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Reitschule bietet mehr, so heißt die CD zur Abstimmung gegen die Berner Reitschule. Darauf solidarisieren sich über 20 Künstlerinnen und Künstler mit dem Kulturzentrum. Die CD ist ein Riesenerfolg, bald ist die erste Auflage ausverkauft und der Track «Erich, warum bist du nicht ehrlich?» des Komikers Müslim avancierte in Kürze zum Spätsommerhit der Schweiz. Mit über 100'000 Views bei YouTube und einer Top-10-Platzierung der iTunes-Download-Charts. Etliche Radiostationen spielen diesen und andere Songs des Reitschule-Samplers. Und das ruft die Befürworter der Reitschule-Initiative auf den Plan. Der Bund der Steuerzahler des Kantons Bern, BDS, will verhindern, dass die Radios weiterhin Songs ab dem Reitschule-Sampler abspielen und erwägt eine Klage beim Bundesamt für Kommunikation. Ich habe kurz vor der Sendung mit dem Rechtsanwalt Willi Egloff gesprochen, der auf Medienrechte spezialisiert ist. Willi Egloff, wie realistisch ist folgende Forderung? Entweder keine Songs dieser Reitschule-Abstimmungs-CD mehr im Radio zu spielen oder den Befürwortern der Reitschule-Initiative genauso viel Sendeplatz einzuräumen?
Diese Forderung beruht auf einem völligen Missverständnis der Vorschriften des Radio- und Fernsehgesetzes. Die Radios sind selbstverständlich berechtigt, diese Songs abzuspielen. Unzulässig wäre es nur, Songs der Gegenseite nicht zu spielen, falls es solche gäbe. Aber da der Bund der Steuerzahler ja offensichtlich kein Verhältnis zu Musik hat, gibt es keine solche Songs. Also ist niemand verpflichtet, so etwas abzuspielen.
Verstoßen denn diese Songs der CD gegen Artikel 18 des Radio- und Fernsehgesetzes und sind somit politische Werbung, wie eben dieser Bund der Steuerzahler das sagt?
Also Artikel 18 des Radio- und Fernsehgesetzes sagt etwas über die Pflicht der schweizerischen Veranstalter, Jahresberichte und Jahresrechnungen zu erstellen. Mit Werbung hat diese Bestimmung gar nichts zu tun. Was wahrscheinlich gemeint ist, ist die Bestimmung von Artikel 10, die politische Werbung verbietet. Aber politische Werbung heißt, dass in den Werbesendungen des Radios oder des Fernsehens Spots für bestimmte Parteien oder Abstimmungsvorlagen geschaltet würden. Das ist verboten. Das hat aber mit der Sendung von Musik mit politischen Inhalten überhaupt nichts zu tun. Selbstverständlich ist die Sendung von Musik erlaubt, auch dann, wenn sie politische Anliegen vertritt.
Der Bund der Steuerzahler des Kantons Bern will beim Bundesamt für Kommunikation BAKOM Beschwerden und Klage einreichen, falls die Radiostationen die CD weiterhin am Radio spielen, eben ohne den Befürwortern der Initiative gleich viel Platz einzuräumen. Wie realistisch ist eine Anklage gegen die Radiostationen?
Sie ist überhaupt nicht realistisch. Ich hoffe einfach, dass sich dieser Bund der Steuerzahler zuerst mal juristisch beraten lässt, bevor er die nächsten Schritte unternimmt, weil alles, was Sie da vorschlagen, ist ziemlich falsch. Was man machen kann, ist eine Beschwerde an die unabhängige Beschwerdekommission. Das würde ich die Leute gerne einladen, das zu tun. Ich glaube nicht, dass ihr Vorstoß mit sehr großen Erfolgsaussichten gekrönt würde.
Das sagt Willi Egloff, Rechtsanwalt für Medienrechte. Wie es in dieser Sache weitergeht, hören Sie im Rabe Info von morgen Dienstag.
Rabe Info 95,6.
Letzte Woche weilte Bundespräsidentin Doris Leuthard in der Volksrepublik China. Am Samstagabend fand in Peking ein Galadinner statt. Der Anlass war das 60-jährige Bestehen von diplomatischen Beziehungen zwischen der Schweiz und China. Michael Spahr hat den Historiker Sascha Zahler getroffen und wollte mehr über diese Beziehungen zwischen der Schweiz und China wissen.
Zwischen der Schweiz und China besteht seit dem 17. Januar 1950 eine sogenannte spezielle Freundschaft. An dem Tag nämlich schickte der damalige Schweizer Bundespräsident Max Petitpierre dem Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Chinas Mao Zedong ein Telegramm, in welchem er die Volksrepublik offiziell anerkannte.
Ja, das ist insofern richtig, als die Schweiz China als eine der ersten westlichen Länder anerkannt hat. 1950 gehörte die Schweiz neben den skandinavischen Ländern und Großbritannien eben zu den ersten Ländern, die das kommunistische China anerkannt haben.
Dieser historische Tag wurde letztes Wochenende in Peking gefeiert. Im Vordergrund der Reise von Doris Leuthard standen allerdings klare wirtschaftliche Interessen. China ist der wichtigste Handelspartner der Schweiz in Asien. Auch vor 60 Jahren ging es der Schweiz in erster Linie um eigene Belange.
Es geht ja immer am Ende um Interessen, und Wirtschaftsinteressen sind immer sehr wichtig. Aber ich würde jetzt mit der Anerkennung von China eigentlich davon ausgehen, dass es eine Art Antwort war auf das Trauma. Ich glaube, es ist dann richtiges Wort, wenn man von Trauma spricht, das die Schweiz erlebte, nachdem das kommunistische Russland die Sowjetunion nicht anerkannt hatte. Das hat eben zur ganz diffizilen Situation geführt, dass die Schweiz mit einer kriegsführenden Nation und am Ende mit einem Sieger des Zweiten Weltkriegs, die Sowjetunion, keine Beziehungen hatte. Die Schweiz schaffte es nicht, die Beziehungen zur Sowjetunion zu normalisieren.
Erst nach dem Zweiten Weltkrieg gelang es der Schweiz, diplomatische Beziehungen mit der Sowjetunion aufzunehmen. Als der umstrittene Bundesrat Pile-Gola zurücktrat, übernahm der junge Freisinnige Pötipiech das Amt des Außenministers.
Ihm wird es eben gelingen, die Beziehungen zur Sowjetunion zu knüpfen, und er wird auch dann diese Doktrin kreieren der Universalität der Beziehungen der Schweiz. Die sagt einfach, die Schweiz soll Beziehungen haben mit allen Ländern. Und ich glaube, 1949, also im Sommer 1949, als es klar wird, dass Mao Zedong, dass die kommunistische Regierung langsam das chinesische Territorium wirklich kontrolliert, dass es wichtig ist, mit dieser großen Macht Beziehungen aufzunehmen.
Handfeste Interessen waren damals, Schweizer Unternehmen zu schützen, die Niederlassungen in Shanghai hatten. Zudem wurden mehrere Missionare der Bethlehem-Mission Immensee von den Kommunisten festgehalten. Die diplomatischen Akten von damals, die diese dramatischen Ereignisse dokumentieren, sind heute auf dem Internet frei zugänglich. Der Historiker Sascha Zala arbeitet mit einem Team von 8 Leuten daran, die Schlüsseldokumente der Schweizer Außenpolitik seit dem Zweiten Weltkrieg der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Wenn man eben unter dieser www-Adresse dodis.ch geht, dann kann man in der Datenbank China hineintippen und dann bekommt man eine ganze Reihe von Dokumente, die wir gescannt haben, also original, sind für alle Benutzer frei zugänglich. Darunter gibt es aber auch Hintergrundmaterialien, wie zum Beispiel eine Notiz von Außenminister Petitpierre vom 7. Oktober 1949, wo er zurückkommt von einer Sitzung vom Bundesrat und er an seine Nummer 2 mitteilt, der Bundesrat hat grundsätzlich den Entscheid getroffen, dass wenn 20 oder 30 andere Regierungen China anerkannt haben, dann die Schweiz auch diesen Schritt machen sollte. Die Schweiz wird dann ziemlich schnell China anerkennen, weil es gab auch die Angst aus dem Koreakrieg, der noch nicht entflammt war, aber es war so absehbar und man wollte die Amerikaner nicht riskieren, wenn man eine kommunistische Regierung während eines Krieges anerkennen würde. Deswegen hat die Schweiz etwas schneller gehandelt, als es eigentlich vorgesehen wäre.
Die Akten über den Staatsbesuch von Doris Leuthard in China dürfen jedoch erst im Jahr 2041 von Sascha Zalas Forschungsgruppe Diplomatische Dokumente der Schweiz Dodis im Internet veröffentlicht werden. Es besteht eine Wartefrist von 30 Jahren. Nur wer ein Gesuch einreicht, hat heute die Möglichkeit, in aktuelle Akten Einsicht zu erlangen. Allerdings meistens nur, wenn es nicht um politisch brisante Themen geht.
Rabe Info 95,6.
Radovan Karadzic sitzt endlich vor Gericht. Dies, nachdem der ehemalige bosnische Serbenführer und mutmaßliche Kriegsverbrecher den Prozess vor dem Den Haager Tribunal für das ehemalige Jugoslawien mit allen möglichen juristischen Mitteln verzögert hatte. Die Aufklärung der Kriegsverbrechen im Bosnienkrieg Anfang 90er Jahre geht auch in Bosnien selber nicht genug schnell voran. Dies findet zumindest Leila Mahmut. Sie ist Menschenrechtskoordinatorin in Sarajevo für die schweizerische Organisation Trial, die sich weltweit mit juristischen Mitteln für die Aufklärung von Kriegsverbrechern einsetzt. Heute, 15 Jahre nach Ende der Feindseligkeiten, gelten immer noch rund 30.000 Menschen als vermisst. Ihre Angehörigen wissen nicht, was mit ihnen passiert ist und ob die sterblichen Überreste noch irgendwo begraben sind. Für sie verklagt Trial den bosnischen Staat beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, denn sie ist der Meinung, die bosnischen Behörden unternehmen zu wenig für die Aufklärung der Kriegsverbrechen der 90er Jahre, obwohl sie dazu verpflichtet wären. Im Interview mit Lucia Vasella erzählt Leila Mahmut von ihrer Arbeit. Gerade arbeitet sie an einem Fall, bei welchem muslimische Männer aus einem Konzentrationslager verschwanden. Das Lager befand sich in Vogoča, einem Vorort von Sarajevo.
Not only adult males, but also boys from 16, 17, 18 years old were kept in the concentration camp.
Im Camp waren auch Jugendliche zwischen 16 und 18. Am Tag konnten die Insassen nach Hause. Einige unserer Klienten sagen, weil die Serben ihnen nichts zu essen geben wollten. Aber sie mussten sich dreimal am Tag im Camp melden und auch dort übernachten. Eines Nachts im Sommer 1992 kam eine organisierte Gruppe von Serben und brachte 12 Männer weg. Seither ist jede Spur dieser Männer verloren. 5 Tage später verschwanden nochmals etwa gleich viele Männer. Wir klagen für die Frauen, Kinder, Mütter und Väter dieser vermissten Personen. Bald werden wir den Fall beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einreichen.
Wollen denn alle Opfer die Wahrheit erfahren oder ist es nicht manchmal schwierig, sie zum Aussagen zu bewegen?
Ich denke, kurz nach dem Krieg wollte niemand darüber reden. Viele wollten nicht wahrhaben, dass ihre Geliebten umgebracht wurden. Und ein paar von ihnen hoffen heute noch, dass sie leben. Wenn sie rational überlegen, wissen sie, dass das nicht sein kann. Unsere Klienten wollen nun aber alle die Wahrheit wissen. Wir fragen sie, was sie von der Klage und dem Urteil erwarten. Sie wollen die sterblichen Überreste ihrer Söhne, Väter oder Mütter finden. Erst an zweiter Stelle kommt die Verurteilung der Täter.
Vor dem Europäischen Gerichtshof klagt Trial den Staat Bosnien an. Warum denn Bosnien?
According to international conventions.
Laut internationalen Konventionen, die Bosnien unterzeichnet hat, mit der EU und der UNO ist der Staat verpflichtet, die Schicksale der vermissten Personen zu klären. Die Institutionen des Staates müssen alles unternehmen, was sie können, um die Schicksale aufzuklären. 18 Jahre nach dem Beginn des Krieges werden immer noch 13.000 Menschen vermisst. Das sind viele. Wir klagen für die Leute, die schon alle offiziellen Stellen durchgelaufen sind. Als letzte Instanz gingen sie zum Bundesgericht, dem höchsten Gericht in Bosnien. Dieses wies alle verantwortlichen Institutionen an, ihre Arbeit zu tun, um die Vermissten zu finden, Informationen herauszugeben und die Täter zu bestrafen. Doch es passierte nichts.
But again, nothing happens.
Sie sagten, die verantwortlichen staatlichen Stellen seien verpflichtet, alles zu tun, was sie können, um die Vermissten zu finden. Was können sie denn tun? Wissen Sie, wer die Verbrecher waren?
Das können wir nur vermuten. Klienten von uns sagen, sie wüssten genau, wer die Verbrecher sind. Aber die laufen immer noch frei herum. Das kann weder erklärt noch gerechtfertigt werden. Zum Beispiel die Person, die all die Lager in Vogoča eingerichtet und geleitet hat, ist frei. Der Mann lebt in Bosnien, er hat eine Familie und arbeitet. Anscheinend wissen alle Bescheid, aber niemand tut was. Das ist frustrierend für die Opfer.
Bosnien-Herzegowina ist in 2 Einheiten geteilt, der Föderation und der Serbischen Republik. Wird in beiden Einheiten zu wenig gemacht, um die Vermissten zu finden?
Das kann ich nicht sagen. Glücklicherweise wurden vor einigen Jahren die Büros für die Fahndung von vermissten Personen der beiden Einheiten zusammengelegt. Das war eine gute Idee. Das heißt, eine zentrale Datenbank aller vermissten Personen. Auf der anderen Seite wurde ein Gesetz für vermisste Personen verabschiedet. Dieses sagt, es braucht einen Fonds für die Angehörigen der Vermissten, der ihnen helfen soll, zu überleben. Aber dieser Fonds ist noch nicht eingerichtet. Also das Gesetz liegt irgendwo in der Schublade.
Even though the law exists, it's basically in somebody's drawer and nobody reads it and nobody implements it. So.
Wer sind denn die Opfer? Sind es vor allem Frauen?
No, I cannot say that they are mostly women.
Nicht unbedingt. Es gibt auch Fälle, wo Kinder und Frauen verschwanden. Dann sind die Männer unsere Klienten. Es ist sehr durchmischt.
Wie ist es mit den Opfern zu arbeiten? Ist es nicht schwierig für Sie, über Ihre Erlebnisse zu sprechen? Erhalten Sie da psychologische Unterstützung?
Es wäre schön, wenn wir Ihnen psychologische Unterstützung bieten könnten, aber das geht nicht. Manchmal hätte ich selber gerne psychologische Hilfe, nur weil ich mit den Opfern reden muss.
Jede Geschichte belastet mich. Du kannst die Geschichten nicht vergessen. Ich glaube, das bleibt an dir haften für den Rest deines Lebens. Wir haben aber leider kein Geld dafür. Wir versuchen, sie nicht zu sehr zu belasten und nur einmal über alles zu sprechen. Aber sie müssen da durch. Sie müssen alles erzählen, was passiert ist, wie ihre Angehörigen verschwunden sind und wie sie es herausgefunden haben, wo sie in dem Moment waren.
Ist es denn nicht auch ein bisschen eine Erlösung für die Opfer, darüber zu sprechen und jemanden zu haben, der zuhört?
Nein, glauben Sie mir, ich hatte auch diese Vorstellung, als ich mit dieser Arbeit anfing. Aber die Leute haben mit schwerwiegenden psychischen und emotionalen Problemen zu kämpfen, nachdem sie ihre Geschichten erzählt haben. Das sehe ich anhand ihrer Gästen. Es ist für sie wie 15 Jahre zurückzugehen und alles nochmals zu erleben.
Das Kriegsende ist 15 Jahre her. Ist das Interesse Bosniens hoch, die Kriegsverbrechen aufzuklären, oder will man nur vergessen?
Das geht nun in die Politik. Ich sage hier nur meine Meinung. Ich glaube nicht, dass es im Interesse der Behörden ist, die Verbrecher zu finden. Ich glaube, dieser Staat und die Menschen, die ihn regieren, sind daran interessiert, die Situation so unstabil wie möglich zu halten. Denn die Wahlen hier werden gewonnen, indem Hass und Nationalismus verbreitet werden. Es geht nicht darum, was die amtierende Regierung in der vergangenen Legislatur für das Land getan hat. Diese Situation, dass Menschen frustriert sind, weil sie ihre vermissten Angehörigen nicht finden und andere beschuldigen, diese Spannung ist im Interesse der regierenden Parteien.
Leila Mahmoud, noch hat der Europäische Gerichtshof über keinen ihrer eingereichten Klagen geurteilt. Was würde denn aber ein positives Urteil konkret bedeuten?
Wir hoffen, dass durch positive Urteile die Angehörigen der Vermissten mehr Aufmerksamkeit erhalten und dass zumindest ein paar Geschichten aufgeklärt werden. Die meisten unserer Klienten sind alt und sie sind alle krank. Es wäre sehr traurig, wenn sie sterben würden, bevor die Geschichten ihrer Familienmitglieder aufgeklärt sind.
Gibt es schon mögliche Termine, wann die ersten Entscheide fallen?
Nein, wir wissen nie, wenn die Entscheide fallen. Es gibt eine Möglichkeit, wenn der Kunde sehr alt ist, so kann man den Fall als dringend behandeln. Aber wir wissen immer noch nicht, wie lange es dauern wird.
Gibt es denn gar keine Aufarbeitung der Kriegsverbrechen in Bosnien?
Doch, die gibt es schon. Zuerst die Gründung des Internationalen Gerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien, dann die speziellen Abteilungen des Bundesgerichts in Bosnien. Viele Kriegsverbrechen wurden aufgeklärt. Es werden sicher nie alle aufgeklärt werden. Es gibt zu viele. Aber es gibt Verurteilungen und diese bedeuten viel. Karadzic kann man sagen, dass er das UNO-Kriegsverbrechertribunal nicht akzeptiert. Aber es ist da und die Leute sitzen wegen seiner Urteile im Gefängnis. Es gibt ein Wiedergutmachungssystem. Es ist zwar schlecht und teilweise ungerecht, aber es existiert. Einige Menschen bekommen viel Geld. Dann gibt es viele NGOs, die daran arbeiten. Sie publizieren Bücher, reden mit Leuten, sammeln Kriegsgeschichten und sie thematisieren verschiedene Aspekte des Krieges. Kriegsverbrecher, Opfer von Sexualverbrechen und so weiter und so weiter. Es wird viel getan.
Sagt Leila Mahmoud, Menschenrechtskoordinatorin für die schweizerische Organisation Trial in Sarajevo, im Gespräch mit Lucia Vasella.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Montag, 16. August. In der Redaktion waren Wilma Rall, Lucia Vasella, Michael Spahr und Cheyenne Mackay. Das Rabe Info gibt's ab dem Nachmittag auch als Podcast auf unserer Homepage rabe.ch und die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Ich sage jetzt wieder Tschüss und habe einen guten Start in die Woche.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.